Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Vogel-Podcasts mit dem Vologen Paul. Wie immer live per App zugeschaltet. Wir haben heute den 19.04. Und es ist eine laue Nacht, sehr still draußen. Und ein weiterer sonniger, blauer Tag liegt hinter uns. Und wir schauen immer hoch und fragen uns, wo bleibt der Regen? Ich wage es gar nicht, den Wetterbericht mir anzuschauen. Das, was ich höre, hört sich nicht gut an. Währenddessen aber der Schein draußen etwas trügt, weil das Gras wird trotz allem saftig grün und bedeckt die staubige Erde. In unserem Kirschtal blühen die Kirschen, blühen die Apfelbäume und die Birnenbäume. Wie verrückt, es ist ein wunderschönes Szenario da oben gerade. Und die Vögel da draußen, die in der Vogelwelt da draußen überschlagen sich gerade die Ereignisse. Beim letzten Podcast ist mir untergegangen, bekannt zu geben, dass bei uns nun auch die Mehlschwalben angekommen sind, 7 Tage nach den Rauchschwalben. Und interessant war zu beobachten, dass als die erste Rauchschwalbe da war, war es tatsächlich nur 1 oder 2 Rauchschwalben. Am nächsten Tag kamen nochmal welche und so trudelten jeden Tag mehr Rauchschwalben ein. Jetzt haben wir ungefähr so 10, 15 Paare hier. Und die Mehlschwalben kamen mit einem Mal in einem Trupp. Und das habe ich, als wir über die Schwalben gesprochen haben, auch schon erzählt, dass die, in meinen Augen, die Mehlschwalben einfach so ein bisschen gemeinschaftlicher sind, zärtlicher miteinander, nicht ganz so zänkisch und hektisch wie die Rauchschwalbe. Und das hat dieses Bild wieder bestätigt, als sie endlich hier ankamen. Die beginnen jetzt mit ihren Nesterbau oder besser gesagt Reparaturarbeiten, da ja alte Nester noch vorhanden sind. Und die ganzen Schwalben freuen sich sehr über unseren neuen Löschteich, den wir angelegt haben, weil da ist sehr viel Ton und Matsch und sie müssen nicht mehr so weit fliegen wie im letzten Jahr, obwohl wir da extra Pfützen gewässert haben für die, die sie auch dankend angenommen haben. Aber wir müssen mal vergessen haben, mussten die teilweise weite Strecken zurücklegen. Ein weiteres Ereignis, was ich bei den letzten beiden Podcasts schon nicht erwähnen konnte, weil so viele andere Themen präsent waren, aber was unbedingt noch genannt werden muss, geschah am 14.04., das war der Dienstag letzte Woche. Und es ist für mich ein besonderer Tag, der 14., weil in jedem Jahr das unser Hochzeitstag ist, von meiner Frau und mir. Und in diesem Jahr war es ein besonderer Hochzeitstag, das war der 5. Und wir haben im ganz kleinen Kreis waren wir bei Babu und haben ein kleines Fest gefeiert und saßen dann später am Feuer, waren lange draußen noch mit den Kindern, haben die Nacht gelauscht, haben uns unterhalten, Geschichten geteilt. Und als dann die Kinder schon im Bett waren, die ersten Erwachsenen auch schon im Bett waren, da waren wir mitten im Spiel und plötzlich hören wir von weit weg, besser gesagt, als erstes haben es nur meine Frau und ich, Roxana und ich gehört, hören wir von weit weg einen langgezogenen, leidenden, klagenden Heuler. Und dann den zweiten und dann den dritten hinten rein. Und das Tollste an der Situation in dem Augenblick war, dass meine Frau diejenige war, die als erstes aufgesprungen ist, total euphorisch. Die ist sonst vorsichtiger, was die Wölfe angeht, als ich. Würde jetzt nicht in so Wolfsgebiete direkt reingehen, an die Höhlen rangehen und so weiter, was ich manchmal tue, wenn ich mit dem Monitoring beschäftigt bin hier vor Ort. Und sie sprang auf und rannte ein kleines Stück, um besser hören zu können, weil das Haus den Schall etwas abgedeckt hat. Und dann standen wir dort und lauschten diesen drei, in unseren Ohren waren es 3 Individuen, die da richtig laut heulten, circa 3 Kilometer weit weg. Und es war ein sehr besonderer Moment. Warum, da komme ich gleich zu. Aber vielleicht erinnert ihr euch, wir haben für ein paar Folgen habe ich erwähnt, dass da oben vor 2 Wochen muss das ungefähr gewesen sein, in Lübnitz, Nachbarort, 10 Schafe gerissen wurden. Und in der Ecke habe ich dieses Geheul auch vermutet. Und um das zu bestätigen, sind wir am nächsten Tag hin mit allen Kindern im Bus eine Straße rausgefahren. Unser Jüngster ist 2, also nicht so sehr geduldig. Mein Größter ist 10, der ist da Feuer und Flamme. Und wir steigen aus dem Auto aus und dieser trockene Ackerboden vor uns, wo es wirklich sehr herausfordernd war, Trittsiegel zu erkennen, Einzelheiten zu erkennen, das Alter von Spuren zu bestimmen. Und wir steigen aus und da ist eine erste große hundeartige Fährte. Da waren wir uns noch nicht sicher. Sind die ausgelaufen? Mein Sohn und ich, meine Töchter und mein Jüngster, die haben sich mehr mit den Kühen auf der anderen Seite des Weges beschäftigt. Da ist eine große Kuhweide. Und wir folgen diesen hundeartigen Fährten und sehen Stopps, fanden einen Liegeplatz mitten auf dem Acker, fanden verschiedene Gangarten, sie waren in verschiedenen Tempis unterwegs. Und dann kamen wir zu einer Stelle, wo ganz deutlich und eindrücklich 3 Individuen nebeneinander gelaufen sind im geschnürten Trab. Also das heißt Tritt in Tritt, der Hinterfuß tritt genau in den Vorderfuß, sehr auf einer Reihe aufgeschnürte Spuren mit der richtigen Größe, die für Wolf passen und mit den richtigen Schrittlängen sauber nebeneinander, genau in der Ecke, wo wir es vermutet hatten. Und es waren tatsächlich 3, zumindest die wir dort gefunden haben. Und das passte sehr zu dem Bild vom Vorabend. Es war für uns ein besonderer Moment, erstens, weil es unser Hochzeitstag war und zweitens, weil die Wölfe in den letzten, seit wann mache ich das, in den letzten 12, 13 Jahren hier sehr, sehr selten heulen. Man hört es immer wieder, Geschichten, ich habe einen Wolf heulen gehört und so weiter, aber direkt hier in der Region habe ich selber einmal erst einen Wolf heulen gehört und das war im letzten Jahr ein Junger, aber noch nie, wenn die unterwegs sind, was auch immer sie damit sagen wollten in dem Augenblick. Es gibt verschiedene Vermutungen, warum die jetzt wieder anfangen zu heulen und vorher es nicht getan haben, aber daher war es wirklich was sehr Besonderes. Und die Hunde haben sofort reagiert. Die Hunde in 2 Nachbarorten, in Hagelberg und in Lübnitz, haben angeschlagen wie verrückt und noch 20 Minuten lang danach in unterschiedlichsten Tonlagen gebellt und ihre Aufregung kundgetan. Definitiv ein Alarmruf. Nur diesmal halt in der Welt der Säugetiere. Ein wunderschönes Beispiel von Aktion und Reaktion. Und ganz ähnlich funktioniert das auch in der Vogelsprache. Und wir haben uns im letzten Mal mit dem Vogelalphabet beschäftigt. Das heißt, wir haben uns einige Vögel angeschaut, die gut geeignet sind, um sich mit der Vogelsprache, sprich mit dem ausgeklügelten Alarmsystem der Natur zu beschäftigen. Und wir haben in den anderen Folgen davor auch immer wieder schon die Blaumeise erwähnt und die muss hier noch einmal erwähnt werden. Erstens, weil sie sehr häufig ist. Gleich häufig würde ich sagen, ist die Kohlmeise. Beide sind hervorragend geeignet, weil es sind 2 Vögel, die sind sehr neugierig. Und mutig wäre jetzt ein Wort, wo eine Interpretation drin steckt. Aber sie haben eine geringe Fluchtdistanz. Und neugierig heißt, die fliegen gerne hin, wo irgendetwas ist und schauen sich das an, weil die sind sehr flink und wendig, schwer zu kriegen. Dann brüten sie sicher in Höhlen, also auch an ihre Jungtiere ist schwerer ranzukommen als bei den Napfbrütern. Und ich habe es mehrmals schon erwähnt, die Blaumeise reagiert extrem empfindlich über Dinge, die durch die Luft fliegen. Und sie hat auch einen typischen Luftalarm. Und der typische Luftalarm, den haben wir bei der Amsel schon besprochen, der ist ein hohes Zieh, Zieh, Zieh. Klingt dem des Rotkehlchens sehr, sehr ähnlich. Und wahrscheinlich noch viele, viele andere Vögel, weil dieser Ruf, der ist bei den Arten so ähnlich, dass da die Art an sich sehr schwer rauszuhören ist. Und wenn man diese hohen Ziehrufe hört, dann hört man sie meist aus verschiedenen Ecken und auch von verschiedenen Arten. Und das geht so schnell, dass danach, wenn diese hohen Ziehrufe kommen, es ist meist ein großer Auslöser, sprich, da ist irgendwie den Vögeln gefährlich werdender Luftjäger unterwegs, wie zum Beispiel der Habicht oder der Sperber. Und danach werden wir keinen Gesang aus der gleichen Ecke hören. Ja, wenn der Sperber oder der Habicht durch ist, sprich, aus der Sicht der Vögel verschwunden und die ihn nicht mehr sehen können, weil die rufen nur hohes Zieh, wenn sie den Vogel auch sehen, sprich die Gefahr einschätzen können. Wenn sie ihn nicht mehr sehen, dann werden sie schön den Schnabel halten, weil das viel zu gefährlich wäre, da irgendeinen Ton von sich zu geben. Und auch da gibt es Ausnahmen. Und so ein hohes Zieh hat die Blaumeise auch. Ich habe das gehört auf den Vogel-CDs von Ralf, der sehr schöne CDs hat mit all diesen Vögeln und all deren verschiedenen Rufen mit der genauen Bezeichnung. Das ist ein Luftalarm, das ist ein Bodenalarm. Und da kann man gerne nachhören. Das ist eine hervorragende Quelle, um sich nochmal genauer mit den Buchstaben zu beschäftigen des Vogelalphabets. Aber meine Feststellung ist, dass die Blaumeise auch sehr, sehr häufig ihren einfachen Gesang benutzt, um ihre Aufregung kundzutun. Also nicht im klassischen Sinne, wo das Männchen, wenn es singt, sagt, ich bin Blaumeise. Und wenn man genauer hinhört oder viele Blaumeisen vergleichen würde, dann hört man noch eine zweite Botschaft raus, nämlich, ich bin Blaumeise aus Brandenburg. Und wenn man dann noch genauer hinhört dann und die einzelnen Brandenburger Blaumeisen vergleicht und sie sehr intensiv studiert, würde man vielleicht noch die dritte Botschaft hören in dem Gesang der Blaumeise. Ich bin Blaumeise aus Brandenburg und ich heiße Micha. Und als nächste Botschaft ist natürlich auch noch drin, und das hier ist mein Revier. Und das hier ist mein Weibchen. Und ich bin schön, stark, gesund und fähig, mit meinem Weibchen zusammen diese Brut hochzuziehen. Und ich werde hier auf mein Revier aufpassen. Aber wenn dieser Gesang, wo all diese Botschaften drinstecken und wahrscheinlich noch viel, viel mehr, die wir noch nicht entschlüsselt haben, aber wenn dieser Gesang nicht sondern intensiv und hoch und schneller vorgetragen wird, dann handelt es sich meist um eine aufgeregte Blaumeise, die sagt, oh Gott, da fliegt irgendwas durch die Luft, was ist es? Ja, und wenn es kein Habicht ist, wird sie dieses hohe Zieh auch nicht machen, oder manchmal verträgt sich dieses hohe Zieh auch weiter, als Vögel aufmerksam werden durch einen anderen Vogel, schauen, sehen und zieh und dann ab in Deckung. Und dieses hohe Zieh ist deswegen so gut geeignet, um Gefahren aus der Luft anzuzeigen, weil es super schwer zu orten ist. Das geht mir selber auch so. Wenn ich dieses hohe Zieh höre, gucke ich und gucke und gucke und weiß gar nicht, wo kommt es jetzt überall her. Und zweiter Grund ist, es trägt sehr weit. Das heißt, wenn Gefahr aus der Luft kommt, dann ist es wichtig, einen hohen, weittragenden Ton von sich zu geben, damit alle drumherum das mitkriegen. Denn dieser Vogel wird sich schnell bewegen. Und es ist sinnvoll, einen Ton zu wählen, der schwer zu orten ist, weil ich will mich selber nicht verraten. Also, wir haben das A bisher in der letzten Folge besprochen, die Amsel und den Buchfink. Und nehmt noch die Blau- und die Kohlmeise mit auf eure Liste. Und ich würde fast sagen, von diesen Vieren sucht euch einen aus, am besten einen, der euch als erstes begegnet oder den ihr an eurem Sitzplatz mal wieder trefft. Und auch wenn ihr euch mit anderen Arten beschäftigt, immer wieder zu dieser einen Art zurückzukommen und sie erstmal intensiver und genauer studieren. Das heißt, alle Rufe sich raussuchen, Leute fragen, die etwas wissen über diese Vögel und da recherchieren, um möglichst viele Informationen zu sammeln über dieses Tier, damit ihr das Verhalten, das dieses Tier an den Tag legt, wenn ihr es beobachtet, richtig interpretieren könnt. Und richtig heißt, tut es gerade das, was es sonst auch den ganzen Tag tun würde. Weil diese Momente, wo Gefahr droht, die sind gering, die sind wenig. Gibt oft dann mal eine kurze Aufregung und so, aber diese richtige Todesangst, es ist nicht so, dass so ein Vogel ständig in Todesangst unterwegs ist. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Deswegen ist es wichtig, seine Baseline, seine Grundstimmung genau zu studieren. Weil für uns Menschen, wenn wir eine Blaumeise beobachten, dann wirklich ständig total hyperventilieren und aufgeregt. Und so ein bisschen ADHS-Syndrom, die zack, 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 bewegt sie sich hier und der Kopf geht dahin. Und dann singt sie und dann springt sie wieder woanders hin und dann guckt sie dorthin und so weiter. Aber das ist ihr normales Verhalten. Das ist ihr Charakter. Ja. Gut, und dann wollte ich noch zwei weitere Vögel erwähnen. Es gibt, meine Liste ist noch länger, wir werden morgen noch beim nächsten Podcast noch weitermachen mit dem Alphabet. Aber eine Gruppe, die ich noch nennen möchte, weil sie sehr präsent ist, oft gesehen wird, leicht, relativ leicht zu beobachten ist und ein guter Anzeiger für bestimmte Sachen und ein schlechter Anzeiger für andere Sachen ist. Es ist die große Familie der Krähenvögel. Also es ist Elster, der Eichelhäher, der Keulgrabe, die Saatkrähe im Winter in den Städten oder in Niedersachsen kenne ich ein paar Kolonien. Bei uns weiß ich gar nicht genau, ob es hier so viele Saatkrähenkolonien gibt. Was bei uns häufiger vorkommt, ist Nebelkrähe und Rabenkrähe. Die beiden fasst man zusammen als Aaskrähen und quasi Geschwisterarten, Unterarten voneinander, wo es so eine Ost-West-Grenze gibt, wo wir, wenn wir mehr nach dem Westen schauen, eher die Rabenkrähen sehen, die etwas kleiner sind und auch schwarz komplett wie der Keulgrabe. Wenn wir weiter nach Osten gehen, sehen wir eher die Nebelkrähen, die graue Deckfedern haben und graue Brustfedern und auch auf dem Rücken grau sind, aber ihre Hand- und Armschwingen und Steuerfedern sind weiter schwarz. Und genau hier in unserem Gebiet, wo ich wohne, im Fleming, da sehen wir beide. Wir sehen mehr Nebelkrähen hier, aber es gibt hier auch Rabenkrähen. Die Krähenvögel sind deswegen nicht absolut verlässliche Buchstaben im Vogelalphabet, weil sie selber Alarme auslösen. Krähenvögel sind alles Nesträuber. Wenn ihr die Eichelhäher beobachtet, sobald die Eier draußen sind, die bewegen sich oft heimlich und still, leise dann durchs Geäst, um nach Nestern zu suchen. Das gleiche gilt für die Elster. Die ist dabei nicht ganz so leise, die ist laut. Aber meist zu zweit. Und das gleiche gilt für die ganzen anderen Krähenvögel. Das heißt, für einerseits lösen sie Alarme aus und auf der anderen Seite sind sie hervorragende Anzeiger für zum Beispiel Aas. Wenn ihr wissen wollt, ob irgendwo ein totes Tier liegt, was durchaus interessant sein kann, wenn man sich mit Wolfsspuren beschäftigt und Wolfsnachweise bringen will, gucken wir auch nach Kadavern und schauen, wie fortgeschritten ist es an dem Kadaver, wie viele Wölfe sind hier in der Gegend, waren vielleicht da dran, waren es überhaupt Wölfe oder war es was anderes. Also Risse sind grundsätzlich immer spannend und die Krähenvögel sind die, die dich darauf hinweisen, wo der nächste Riss liegt. Das gleiche am Straßenrand, ja, wenn irgendwo ein Tier angefahren oder verendet ist, sind es die Krähenvögel, auf die die ersten sind, um sich am Aas gütig zu tun. Und da sind wenn du irgendwo anhältst oder durch den Wald läufst und plötzlich gehen da zwei Krähen hoch, vielleicht noch eine Elster, dann lohnt es sich durchaus, dahin zu gehen. Und ist es im, wann war das? Im Februar. Das letzte Mal passiert, da haben wir nach Wolfsfährten geschaut und es waren zwei Keulgraben, glaube ich, und dann war noch ein Bussard dabei, die uns auf einen Riss von einem kleinen Frischling, Wildschwein, aufmerksam gemacht haben, den wir ohne die nicht gefunden hätten. Und das Gleiche, also Indikatoren für Risse, sind nicht nur die Krähenvögel. Ja, denn wenn größere Risse da sind oder wenn es schon länger liegt, in den Gegenden, wo er vorhanden ist, findet ihr oft auch einen Seeadler. Der Rotmilan kann da mit dran beteiligt sein, der Bussard auch. Und es gibt noch, die Liste der Aasfresser ist sehr, sehr lang. Aber wenn solche Vögel plötzlich vom Boden hochgehen und dann noch viele von denen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das nachzuschauen. Und ein zweites, wofür die Krähenvögel noch hervorragend geeignet ist, ist zum Anzeigen von anderen Greifvögeln. Weil die Krähen sind super aufmerksam und die mögen die großen Greifvögel nicht, weil die es auf ihre Jungtiere abgesehen haben. Und sobald die irgendwo einen Greif entdecken, werden die das bekannt geben. Mit lauten Rufen, gra, gra, und dann fliegen sie direkt in die Richtung dieses Greifvogels und durch ihre Rufe holen sie ihre anderen Kollegen ran und plötzlich kommt ein kleiner Trupp Krähen und fliegt in Richtung dieses Greifvogels. Und was sie tun ist, sie werden den vehement anfliegen und verjagen. Das macht der Keulgrabe mit dem Milan, obwohl bei denen ist es auch so ein Spiel hin und her, der Milan macht es auch mit dem Keulgraben. Aber es sind meistens die kleineren Vögel, die den größeren wegmobben, sagt man. Also der ist denen unangenehm in Nestnähe, weil er ihnen gefährlich sein kann, aber nicht dem Altvogel und vor allem nicht in der Luft, wenn sie von oben auf den Vogel immer wieder herabstoßen. Der ist größer und nicht so wendig wie sie. Also werden sie ihn so lange nerven, bis er sich aus ihrem Revier verzogen hat. einen hätte ich noch und das ist der Buntspecht. Der Buntspecht ist mit seinem harten Ticks, Ticks und mit seinem relativ einfachem Repertoire an Stimmäußerungen relativ leicht zu erkennen. Natürlich auch durch sein Trommeln und ein Vogel, den jeder erstmal, wenn er ihn irgendwo sieht, erkennt. Ja, und der eine oder die andere wird dann vielleicht Buntspecht zu einem Mittelspecht sagen, weil die beiden auf den ersten Blick sich ähnlich aussehen können, ähnlich sein können. Aber ich sag mal, in den meisten Fällen, Mittelspechte sind seltener und brauchen bestimmte Habitate, in den meisten Fällen handelt es sich tatsächlich um einen Buntspecht. Aber es geht nicht um die Artenbestimmung, sondern es geht um die Stimmungsart, Erkennung, also zu wissen, wie ist der Buntspecht gerade drauf. Und dafür ist es gut, Buntspechte zu beobachten. Und Buntspechte sind oft aufgeregt und lassen oft ihre harten, scharfen Rufe erklingen. Deswegen muss man schauen, warum ruft der gerade? Wo sitzt der gerade? Wie weit ist der weg von mir? Und ist ein zweiter Buntspecht involviert? Weil die Buntspecht-Reviere, ist zumindest meine Erfahrung, sind nicht so klar und deutlich abgegrenzt wie bei den Amseln zum Beispiel, bei den Rotkehlchen, bei den Zaunkönigen und so weiter, weil sie auf Höhlenbäume angewiesen sind, wo sie gut ihre Höhle hacken können. Und wenn in einem kleineren Raum viele Höhlenbäume, also viele alte Höhlen vielleicht oder gutes Holz vorhanden ist, wo man sich eine Höhle reinhacken kann, da, wie das bei uns oft der Fall ist, auf dem Zinken hinten dran im Wald, wir nennen diesen Platz Buchenbruch, da brüten innerhalb vom Abstand von 50 Meter zwei Paar Buntspechte. Zumindest haben sie es im letzten Jahr getan. Und wenn die sich zu nahe kommen, da gibt's immer Gezeter und immer Gezanke. Und das klingt natürlich erstmal sehr aufgeregt und ist es ja auch, aber es ist kein Indikator, dass hier irgendetwas passiert, was unserer Wahrnehmung entgangen ist, was andere Säugetiere zum Beispiel angeht oder andere Menschen. Wofür in meinen Augen der Buntspecht hervorragend geeignet ist, ist für sogenannte Sekundäralarme. Wenn du im Wald, und das habe ich überprüft im Winter, wo gute Sicht war und wo Schnee war, das sehr, sehr oft erlebt. Wenn ich durch den Wald laufe und der Buntspecht von mir 60, 70 Meter entfernt anfängt, ganz aufgeregt zu dixen und dann noch wegzufliegen hinterher und weiter laute Geräusche zu machen, dann hat das nichts mit mir zu tun. Nicht direkt, weil der ist zu weit weg von mir. Der muss in einem Umkreis von vielleicht 40 Metern sein, oder wenn du ans Nest rankommst, dann wird er sich wegen dir beschweren. Aber 60, 70 Meter, der sieht dich vielleicht, nimmt dich vielleicht wahr, aber ist kein Anlass, da so laut rumzuzetern. Was aber sehr häufig passiert ist, dass auf 60, 70 Meter, wenn der Wind auch gut steht, oder wenn du laut bist und deine Stimme weit trägt, da irgendwo ein Reh im Gebüsch sitzt. Oder ein Fuchs vielleicht gerade schläft. Oder ein kleines Rudel Dammwild steht und am Äsen ist. Und die werden, wenn sie dich wahrgenommen haben und du ihnen zu nahe kommst, sie sich gestört fühlen, sich aus diesem Gebiet rausbewegen. Und wenn sie dich rechtzeitig mitbekommen und sich sicher sind, dass du sie noch nicht gecheckt hast, werden die nicht davon galoppieren. Das bedeutet, viel Energie auszuschütten, sondern sie werden sich davon stehlen. Und das ist eine heimliche Körperhaltung, die da einnehmen. Also eine angespannte Körperhaltung. Ich habe es beobachtet bei Rehen, die richtig in die Knie runtergehen, richtig in so einen Schleichmodus und sich so, deswegen sagt der Jäger auch, das Wild drückt sich davon. Die drücken sich wie so weg von der Gefahr oder von der vermeintlichen Gefahr. Und das sieht der Buntspecht. Und dann ruft der Buntspecht. Das heißt, wenn ihr so ein Muster erkennt, handelt es sich um einen Sekundäralarm. Wenn der Buntspecht würde nicht warnen, wärt ihr nicht da. Also es ist sozusagen ein Alarm, der über zwei Ecken entsteht. Du scheust das Wild auf und das Wild macht den Buntspecht nervös. Der wundert sich, warum rennt die hier weg? Oder angespanntes Tier ist gleich Aufmerksamkeit. Schön, dann haben wir jetzt schon ein paar schöne Buchstaben und ihr merkt schon, das sind alles Vögel, die man zumindest mal gehört hat. Und einige von euch vielleicht meinen auch schon sehr gut zu kennen. Das dachte ich auch mal, aber kürzlich wieder habe ich gelernt, dass die immer wieder neue Sachen machen. Und einige von euch haben es mitbekommen. Wir haben zwei Amselvermutungen gehabt, die in den Scheunen drin brüten. Aus den beiden ist jetzt nur noch eine geworden, nämlich Beselns Frau sitzt den ganzen Tag ganz fleißig auf ihrem Nest und brütet in einer unserer Scheunen. Und Anselm, über den wir uns so gefreut haben, der ist nicht mehr in der Scheune drin. Ich habe auch nicht ganz verstanden, was sie da gemacht haben. Anselm ist so mit Singen beschäftigt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht hätte der sich ein bisschen mehr mit involvieren sollen oder so. Sein Weibchen Anna, die ist immer wieder in die Scheune reingeflogen, hat da so viel Nistmaterial reingetragen und hat das alles liederlich nebeneinander auf diesen Balken da oben abgelegt. Und jedenfalls, diese Stelle ist verlassen. Die sind woanders. Anselm ist noch da. Ich habe ihr neues Nest oder ihren neuen Startversuch noch nicht gefunden. Und jetzt wird's auch immer schwieriger, weil das Grün überall heraussprießt und die Vogelwelt so bunt wird und so laut, dass man im Augenblick gar nicht mehr richtig weiß, wo man hinschauen muss. Nicht nur der Wendehals ist da, inzwischen haben wir noch einen zweiten und einen dritten auf dem Platz, sondern einige von euch haben es auch schon geschrieben, in den Wäldern ist Fittes unterwegs, Waldlaubsänger ist da, bei uns auf dem Platz fliegen die Stieglitze, die Grünfinken, die Kernbeißer, die Bluthänflinge, die Rotschwänze natürlich, die Schwalben ist klar. Und neuerdings seit dem 18., das ist gestern, also vorgestern Nacht auf gestern, 7 Tage später als im letzten Jahr, fand ich echt erstaunlich, zumindest hier auf unserem Platz, hat sich die Nachtigall gemeldet. Die kamen, die jungen Singvögel, die ziehen in der Nacht, die Kleinen, nicht die Jungen, die kleinen Singvögel ziehen in der Nacht, weil es sicherer ist. Und die ist so gegen 1:30 ist sie angekommen. Vorher habe ich keinen einzigen Pieps von ihr gehört. Und hat erstmal richtig ordentlich kräftig angeschlagen. Und so, jetzt hört man sie am Tag auch schon und in den Nächten. So ab 1 fängt sie an, so richtig Vollgas zu singen. Und es ist herrlich. Es ist eine bisher, letztes Jahr hatten wir 5. Ich bin gespannt, wie viele Brutpaare sich dieses Jahr hier wieder breit machen werden auf dem Platz. Und freue mich, denn langsam ist die Familie wieder komplett. Es fehlen noch ein paar. Ja, also die Gartengrasmücke ist noch nicht da. Die Sperbergrasmücke ist noch nicht da, die wir im letzten Jahr hier auf dem Platz entdeckt haben, die es wahrscheinlich aber schon immer gab. Und natürlich der Neuntöter, der Pirol. Kuckuck wurde wohl schon gehört, aber bei uns ist er noch nicht aufgetaucht. Und die ganzen, bei den Wasservögeln gibt es auch noch ein paar, die noch sehr lange brauchen, weil die einfach sehr, sehr weit aus dem Süden kommen und einen langen Reiseweg zurückzulegen haben, sind die dementsprechend später erst wieder hier in ihren Brutgebieten. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und die Aufgabe ist tatsächlich, sich einen dieser 4 Vögel herauszusuchen und den genauer kennenzulernen. Und zwar, die Aufgabe gestern war ja dann, rauszugehen in einen Sitzplatz und die draußen wirklich zu entdecken. Aber jetzt geht's darum, nehmt ruhig auch mal ein Buch in die Hand, fragt mal jemanden, wo ihr wisst, der hat sich schon viel mit der Vogelwelt beschäftigt und fragt ihr nach seinen Erfahrungen oder tauscht euch aus mit jemand anderem über deinen Helfervogel. Und schau gerne im Internet, recherchiere über diesen Vogel. Was haben andere Leute schon herausgefunden, von dem du profitieren kannst? Und fang mit einem einzigen Vogel an. Mit einem einzigen Vogel. Und wer will, dass das wirklich landet und wirklich sich einbrennt, wenn das hören, den empfehle ich, sich zu informieren, sich zu Informationen downzuloaden, sich das durchzulesen, sich das anzuschauen, danach alles zuzuschlagen, Rechner aus, sich hinzusetzen, einen Zettel und einen Stift oder Notizbuch, Naturtagebuch, was auch immer ihr habt. Und die Sachen, die hängen geblieben sind, die aufzuschreiben und nicht zu vergessen, eine kleine Zeichnung von der Silhouette mit den klassischen 3 oder 4 typischen S-Antworten auf das Aussehen dieses Vogels. Und es muss nicht perfekt aussehen wie im Vogelbuch, sondern es zeigt dir, was ist bei dir hängen geblieben. Und du wirst beim nächsten Mal nochmal genauer hinschauen. Ja, geht also nicht darum, einen wissenschaftlichen Bericht zu verfassen, sondern es geht darum, zu rekonstruieren, was ist hängen geblieben und es tiefer noch zu verankern in deinem Gehirn, um eine engere Verbindung mit diesem Tier aufzubauen, um besser in der Lage zu sein, sich empathisch in das Tier hineinzufühlen, um dann deren Emotionslagen Emotionszustände, Gemütszustände besser deuten und interpretieren zu können. Ja, und letztendlich sich auch irgendwann mal wird eine Situation kommen, sich um die zu kümmern. Da zu sein für die, so wie die ständig für alle anderen drumherum da sind, die auf sie hören. Jetzt dachte ich, singt noch mal zum Abschluss für uns die Nachtigall, das tut sie aber nicht. Und damit verabschiede ich mich. Schreibt uns gerne eine Mail auf vogelpodcast@gmail.com oder schaut auf unserer Internetseite nach. Es gab immer wieder mal Anfragen, oh, das, uns gefällt es so gut und wir hören das so gerne. Gibt es eine Möglichkeit zu spenden? Ja, die gibt es. Seht ihr auf unserer Internetseite im Blog. Und dann freue ich mich auf euch in 2 Tagen mit weiteren spannenden Geschichten aus der Welt der Gefiederten. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelpaul.